Das ganze Konzept wuchs organisch. Mein Vater hat alles immer an die Bedürfnisse der Patienten und an seine eigenen Überlegungen angepasst. Also er hat gesehen, okay, da kommt jetzt dieser Patient oder diese Patientin und hat das Ziel XY. Wie kriegen wir das jetzt hin?
Hallo, ihr hört UP Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis. Seit 35 Jahren werden im Logo-Zentrum Lindlar Erwachsene und Kinder mit neurologischen Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen mit Intensivtherapie begleitet. Das Konzept sieht mehrere Therapieeinheiten am Tag vor und ist interdisziplinär angelegt. Außerdem gibt es einen hauseigenen Wohnpark für PatientInnen und ihre Angehörigen. Die Sprachtherapeutin und Geschäftsführerin des Logo-Zentrums, Chantal Schmidt, erzählt euch jetzt Einzelheiten im Gespräch mit UP-Ressortleiterin Dr. Barbara Wellner. Gute Unterhaltung.
"1991. Wer von euch schon dabei war und sich daran erinnert, damals hat die deutsche Bundesregierung beschlossen, die Hauptstadt von Bonn nach Berlin zurückzuverlegen. Es tobte der Golfkrieg und zum ersten Mal wurde der Solidaritätszuschlag eingeführt. In diesem Jahr wurde das Logo-Zentrum in Lindlar gegründet. Und heute spreche ich mit der aktuellen Geschäftsführerin, und zwar in zweiter Generation, Chantal Schmidt. Wir sprechen über das Logo-Zentrum Lindlar, was heute weit mehr ist als das reine logopädische Therapiezentrum, was es zu Beginn mal war. Und damit herzlich willkommen, liebe Chantal.
Vielen Dank, liebe Barbara. Das fand ich eine sehr schöne Einleitung. Die hat mich sehr berührt. Ja, wir blicken wirklich auf 35 Jahre zurück und ja, das macht mich sehr stolz.
Ja, 35 Jahre, das heißt, wir haben viel zu erzählen in dieser Folge, denn dazu gibt es viel zu sagen, was in 35 Jahren alles passiert ist. Wir fangen mal ganz vorne an, im Jahr 1991 und wahrscheinlich war es ja auch schon davor so, das Logo-Zentrum Lindlar ist gegründet worden von deinem Vater. Was war für ihn Anlass und Motivation, dieses Zentrum zu gründen?
Ja, ich muss da ein bisschen ausholen, um das wirklich verstehen zu können. Und zwar, mein Vater hat selber auch Sonderpädagogik an der Uni Köln studiert, auf Lehramt und Diplom damals, und hat später dann noch eine Promotion drangehängt. Er war Schulleiter in einer Sonderschule für Sprachbehinderte, so hieß das ja damals, in Köln. Und mein Vater kommt aus diesen Gründen auch aus dem Lehrberuf. Das fand ich oder finde ich eine sehr wichtige Information. Und was ihn damals sehr getriggert hat, war, dass in den 70er Jahren das Thema Plastizität des menschlichen Gehirns aktuell wurde. Und das faszinierte ihn, dass das Gehirn also ein regeneratives Potenzial besitzt. Das spornte ihn an, über die Sprachtherapie nachzudenken. Und er hat dann in seiner Praxis, die er nebenbei noch hatte, im eigenen Haus, hat er dann in einen Osterferien, die da waren damals noch 3 Wochen lang, mit 4 Aphasikern gearbeitet, aber in Einzeltherapie. Die kamen jeden Tag. Und zum Ende der 3 Wochen wurde das mehr oder weniger ausgewertet, aber nur in der Form, dass alle 4 selber das Gefühl hatten, sie hätten unfassbare Fortschritte gemacht. Im Vergleich zu vorher, muss man natürlich sagen. Das war für ihn ein Ansporn zu sagen, okay, das ist nicht falsch, was ich hier tue. Und es ging ja auch immer darum, es ging ja um Bewegung, um das Gehirn wieder zu aktivieren und Bewegung, wie gesagt, dann auch beim Sprechen. Und ihn triggerte halt der Gedanke, dass man intensiv arbeiten müsse und nicht nur einmal die Woche. Das war so sein erster Gedanke. Der zweite Anlass oder das zweite Schlüsselerlebnis war der, dass er im Rahmen seiner Hausbesuche einen Patienten, das war sein Schlüsselerlebnis, einen Patienten besucht hat, der ein apallisches Syndrom hatte und eigentlich immer nur im Pflegebett lag und schrie vor Schmerzen, die Spastik verursacht haben. Und seine Frau, mein Vater, irgendwann beiseite nahm und ihm erzählte, dass die Reha-Maßnahmen, die sie gemacht hatten, nichts gebracht haben. Der Mann hätte Heimweh gehabt, er hat seine Frau vermisst und fühlte sich nicht wohl und es hat nichts gebracht. Und dann hat sie meinen Vater gefragt, ob es nicht irgendeine Einrichtung gäbe wo sie mit ihrem Mann zusammen hingehen könne, damit er dann dort die Reha machen kann oder die Therapiemaßnahme machen kann. Und dieses Erlebnis, das war für meinen Vater so der zweite Gedanke, ja, gibt es nicht, aber kann man ja mal dran arbeiten. Und dann war es noch ganz wichtig für ihn, weil dieser Mann auch nur geweint hat in Reha, dass es eine Einrichtung werden sollte, also wo der Partner oder die Partnerin mitkommen kann, damit auch kein Heimweh existiert. Weil Heimweh, hat er gesagt, blockiert natürlich wieder das Lernen und steht im Zusammenhang. Und ich meine, ich kenne das selber, ich bin selbst so ein Heimwehkind und ich konnte diesen Aspekt damals total nachvollziehen, dass da das Liebste, was man hat, mitkommen kann.
Ja.
Das gibt eine gewisse Wohlfühlatmosphäre. Das waren so seine drei, ja, Schlüsselerlebnisse, würde ich sagen.
Also wenn man sich das aus heutiger Sicht anguckt, ich meine 2026, Neuroplastizität des Gehirns ist nichts Neues mehr und auch das mit der Intensivtherapie weiß man heute ja sehr, aber deswegen habe ich das am Anfang so betont. Wir sprechen von vor 35 Jahren, ne? Da war es
Genau.
einfach noch völlig was anderes und eben offensichtlich dein Vater ja der Therapeut dann auch, hat nach einer Lösung gesucht und eben das gegründet, was du jetzt fortführst. Wir können 35 Jahre natürlich jetzt nicht in den Minuten eines Podcasts aufarbeiten. Vielleicht nur so mal im Überblick für die Hörerinnen und Hörer. Was waren so die Meilensteine des Zentrums bis heute?
Ja, also mein Vater suchte sich dann in 1990 oder Ende 89 ein Grundstück und baute dann zwei Apartmentkomplexe mit je 12 Apartments, so 33 Quadratmeter groß sind die, und einem Hauptgebäude, wo dann damals Verwaltung und Logopädie stattfand. Er startete tatsächlich mit einer Kollegin. Also mein Vater und einer Kollegin, mit der er auch vorher in der Praxis schon zusammengearbeitet hat. Und ja, dann ging das Ganze seinen Weg und er hat dann relativ schnell mit, wenn Bedarf bestand, mit den ortsansässigen Ergo- und Physiopraxen Kontakt aufgenommen und die haben dann unsere Patienten, die da waren, per Hausbesuch versorgt. Und der Austausch ist natürlich mit ortsansässigen Praxen etwas schwieriger, als wenn jetzt ein Ergotherapeut oder ein Physiotherapeut mit im Team gewesen wäre. Ja, und dann hat er 96 dann die erste eigene Ergopraxis gegründet unter fachlicher Leitung einer Ergotherapeutin in der Kamperstraße 21 und ein Jahr später die Physiopraxis in der Kamperstraße 23. Dann war der nächste Meilenstein, dass er in der Kamperstraße 25 ein Mehrfamilienhaus gebaut hat mit 10 recht großen Wohnungen. Und zwar aus dem Grunde, weil er Ende der 90er den ersten Patienten mit Schädel-Hirntrauma im Zentrum hatte, der damals über die BG kam. Das war auch der erste BG-Patient. Und dann hat er aus dem bestehenden Hauswirtschaftsteam die ein oder andere Dame gebeten, sich doch um die Betreuung dieses jungen Mannes zu kümmern. Und hat parallel dazu ein Pflege- und Betreuungsteam aufgebaut. Und das war dann ein eigener Bereich. Und dieser eigene Bereich, der war dann untergebracht in der Kamperstraße 25. Da war auch das Pflegeteam untergebracht. Und dann hatte er noch eine Idee, weil er dann das ganze Konzept auch erweitert hat. Und zwar ging es dann aufgrund der Rehabilitanten, so haben wir die immer genannt, die über die BG kamen, da was meist junge, wirklich sehr junge Leute waren, aufgrund von Betriebsunfällen, hat er ein Drei-Stufen-Modell erarbeitet. Und zwar einmal die medizinisch orientierte Rehabilitation, wozu Ergo, Logo, Physio gehörte. Dann die sozial orientierte Rehabilitation, wo
Ja.
dann Alltagskompetenztraining zu gehörte und PC-IT-Training. Das heißt, die Rehabilitanten erhielten das zusätzlich, um halt auch wieder selbstständig zu werden. Und dann gab es noch die berufsorientierte Rehabilitation. Da war es dann so, dass die Rehabilitanten zum Teil in Praktika, in Unternehmen gingen. im Blumenladen, in die Verwaltung. Wir haben eine kleine Logoklause bei uns in der Anlage, also eine kleine Kneipe, wo dann auch einer den Service gemacht hat. Und immer mit dem Ziel der größtmöglichen Teilhabe, der Rückgewinnung, ja. Also das ganze Konzept wuchs organisch. Mein Vater hat alles immer an die Bedürfnisse der Patienten und an seine eigenen Überlegungen angepasst. Also er hat gesehen, okay, da kommt jetzt dieser Patient oder diese Patientin und hat das Ziel XY. Wie kriegen wir das jetzt hin? Also er ist immer komplett lösungsorientiert da reingegangen.
Das ist, glaube ich, das, was man total von deinem Vater lernen
Ja.
kann, von der Gründung bis heute, eben dieses lösungsorientierte, ich meine, was du eben gesagt hast, in der Straße, Haus Nummer 17 bis 25 alleine, ja schon an den Bauten, die da passiert sind in den Jahrzehnten, jedes Mal nachzujustieren und das an die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten anzupassen, dass es begonnen hat mit Patientinnen mit Aphasie, für alle, die das nicht wissen, eine Sprachstörung, ein Schlaganfall, um dann eben das so weitreichend aufzufächern und eben dann auch die passenden Leute dafür zu finden. Also das ist ja schon, ja, so kann man das machen, wenn man eben nach Lösungen sucht. Wie ist denn nach diesem historischen Abriss, wie sieht das Konzept denn jetzt aktuell aus? Denn das, was es ja ursprünglich mal war, das Logozentrum Lindlar, ist es ja schon ganz früh eigentlich gar nicht mehr gewesen, wie du gesagt hast, ne? Ergo und Physio sind relativ früh dazugekommen und eben auch das, was du mit den Alltagskompetenzen und auch dem Zurück in den Beruf beschrieben hast. Wie sieht das aktuelle Konzept jetzt im 2026 aus? Und welche Bereiche gehören aktuell dazu?
Ja, wir heißen ja jetzt auch schon seit langer Zeit, also unsere GmbH, logopädisch interdisziplinäres Therapiezentrum. Genau aus diesen Gründen. Ganz am Anfang hieß es logopädisches Reha-Zentrum, aber das ist es irgendwie auch nicht. Also das wurde auch immer ein bisschen angepasst, aber was immer blieb, und diesen Namen hat damals unser erster Hausmeister geprägt, Logozentrum. Der hat immer gesagt, ich arbeite im Logozentrum. Und das war so ein herzlicher Mensch, der wohnte nebenan. Und deshalb, das ist einfach so im Volksmund geblieben, was auch stimmig ist, meiner Meinung nach. Ja, unser therapeutisches oder unser Konzept heute. Ja, wir sind da gerade auch in einem Umbruch. Es zeichnete sich vor circa 10 Jahren ab, dass die Rehabilitanten, von denen ich eben sprach, dass das rückläufig wurde. Und das gab uns den Anlass, Ende letzten Jahres unser Pflege- und Betreuerteam aufzulösen und gehen jetzt dazu über, dass wenn ein Patient oder eine Patientin kommen, die pflegerische Hilfe benötigen, dass wir dann den ortsansässigen ambulanten Pflegedienst mit ins Boot holen. So wie es damals in 1999 auch war.
Verstehe.
Also wir gehen jetzt gerade wieder ein Stück weit zurück zu der Aufstellung unserer Mitarbeiter wie damals. Ja, das ist eine große Veränderung und unser heutiges Konzept sieht vom Angebot natürlich immer noch die medizinische orientierte Reha vor. Ne? Also wir machen Logo, zwei Einzel am Tag, eine Parallelbehandlung, also zwei Patienten und eine Gruppe. Das ist so unser Standard. Dann eine Ergo und eine Physio. Pro Tag bekommt bei uns der Patient oder die Patientin. Dann Kinder haben wir auch, allerdings nicht so viele, nur so um die, das sind, macht so 15% unseres Klientels aus. Die bekommen auch zweimal Logo pro Tag und dann je nach Bedarf eine Ergo, eine Physio. Und dann haben wir halt diesen Bereich dieser sozial orientierten Rehabilitation, den haben wir immer noch. Das heißt, es kommen ja auch noch Patienten oder ich sag mal, Versicherte der Berufsgenossenschaften kommen ja weiterhin zu uns und die erhalten dann auch neben den Therapiemaßnahmen auch noch dieses Alltagskompetenztraining, PC-IT-Training, um auch fit am Rechner zu werden, verschiedene Programme zu üben. Das können unsere Patienten, die über und Patientinnen, die über die GKV, also über die gesetzliche Krankenversicherung oder private Krankenversicherung kommen, auch natürlich genießen. Aber das müssen sie dann als Selbstzahler bezahlen, wenn sie daran teilnehmen möchten. Das ist keine Kassenleistung.
Ich verstehe. Und der Schwerpunkt der erwachsenen Patientinnen und Patienten, die zu euch kommen, ist nach wie vor der neurologische Schwerpunkt, weil du ja am Anfang gesagt hast, es gab auch mal
Ja.
jemand, der stotterte oder eben eine Stimmstörung kam. Aber ist
Nein.
es nach wie vor so, dass die neurologischen Patientinnen und Patienten wahrscheinlich hauptsächlich Schlaganfall, korrigiere mich, wenn es
Ja.
anders ist, ist das der Kern eurer Klientel?
Ja, das ist unsere totale Kernkompetenz. Ja, das hat sich sehr verändert. Also spätestens als Ergo und Physio, also es ging, glaube ich, relativ schnell, dass der Bedarf auch Ergo Physio wuchs natürlich auch dadurch, dass es Patienten mit Schlag oder neurologische Diagnosen waren. Und genau, heute ist unsere Kerndisziplin Patienten nach Hirnverletzungen, also Schlaganfall oder aber auch Schädel-Hirntrauma. Wir haben ungefähr 75% derer haben Aphasien. 10% sind andere neurogene Sprech-, Sprach- und Kommunikationsstörungen. Und wir haben 15% Kinder, allerdings haben die ja, Sprachentwicklungsverzögerung oder VED. Das macht so 15% aus.
Kannst du vielleicht für alle anderen Berufsgruppen, die die Abkürzung VED nicht kennen, einmal kurz sagen, was es ist?
Ja, das ist die verbale Entwicklungsdyspraxie.
Danke. Das ist genauso, fast genauso abstrakt wie die Abkürzung VED, aber das könnt ihr, falls es euch interessiert, googeln und dann euch die Details dazu durchlesen. Okay, also du hast beschrieben, wer zu eurer Klientel zählt und dass es eben hauptsächlich Erwachsene mit neurologischen Erkrankungen sind. Es ist ja die Frage, du hast es eben schon angedeutet, wie groß? Also ich meine, das muss ja alles organisiert und auch wirtschaftlich gehandhabt werden, damit der Laden läuft. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, dein Vater, und du hast es ja detaillierter beschrieben, dein Vater hat den Grundstein gelegt und hat es eben entwickelt. Ich weiß ja, dieses Jahr 35 Jahre Jubiläum. Und dass es eben auch ein Wechseljahr gibt, was die Geschäftsführung angeht. Wie seid ihr heute da aufgestellt? Diese Konstellation mit zwei Generationen innerhalb einer Heilmittelpraxis haben wir ja doch des Öfteren. Also wie seid ihr beide da aufgestellt und aus wie vielen Menschen und Professionen setzt sich euer Team zusammen, damit wir auch da mal einen Überblick bekommen, welche Hausnummer das ist?
Ja, also ich war 2007, bin ich tatsächlich mit ins Logo-Zentrum eingestiegen. Ich war vorher in der Praxis tätig, die mein Vater ja vorher im elterlichen, also meinem elterlichen Haus hatte und habe damals da nach meinem Studium, auch an der Uni Köln, die fachliche Leitung übernommen, damit er sich auch Lindler widmen konnte, natürlich. Und ja, dann war es so, dass das im Aufbau war. Und ich 2007 dann, nachdem ich meinen zweiten Sohn bekommen hatte und in Elternzeit war, mir überlegt habe, nee, in die Therapie möchte ich gar nicht mehr zurück. Weil mich dieses große Ganze von Lindler unfassbar geflasht hat und ich das einfach so spannend fand. Ich muss dazu sagen, ich habe in dem Aufbaujahr in 91 habe ich mein Studium unterbrochen für ein Semester. Und habe mich in Lindler wirklich an den Empfang gesetzt und telefoniert und Telefonate angenommen, hab mit einer anderen Dame zusammen, die das Ganze dann da so verwaltungstechnisch aufgebaut hat. Und das hat mir schon total Spaß gemacht. Und das hat mich dann doch sehr fasziniert. Und mein Vater blieb natürlich auch dran und sagte, Mensch, komm doch mal, guck dir das doch mal an. Vielleicht wäre das was für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nicht als Therapeutin. Also ich möchte, dieses ganze Konstrukt hat mich auch sehr beeindruckt. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden. Dann bin ich 2007 dahin. Es war geplant, 3 Jahre sollte ich mal schnuppern. Bin dann in jede Abteilung rein, habe mir alles angeguckt, hatte natürlich auch Ideen. Und ja, und aus den 3 Jahren sind dann tatsächlich 12 geworden im ersten Schritt. Ich war dann ab 2015 auch Geschäftsführerin für den administrativen, betriebswirtschaftlichen Teil und mein Vater war Geschäftsführer für den Therapeuten. Also wir hatten uns das intern so aufgeteilt. Das klappte sehr gut. Er hatte seine Konzepte und hat mit den Patienten und hat weiterentwickelt und ich habe mich darum gekümmert, dass es lief und dass es eine Struktur hatte und dass es eigentlich allen gut ging. Ja, und das war eine gute Aufteilung. 2019 bin ich dann aus persönlichen Gründen ausgeschieden, habe mich auch ein bisschen beruflich weiterentwickelt und weitergebildet und hatte eigentlich auch vor, was anderes zu tun. Ja, und dann irgendwie kamen wir 24 wieder ins Gespräch und mein Vater wollte dann auch tatsächlich komplett Schluss machen. Und dann hat mein Mann, der mich da auch unfassbar unterstützt, einfach gesagt, weißt du was, dann mach's doch ganz. Es lässt sich doch eh nicht los, dann mach's doch ganz. Und das war für mich so wirklich so der, ich sag mal, der Schubs, durch den ich dann im Herbst 24 zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, wisst ihr was, ich mach das jetzt. Und die sind aus allen Wolken gefallen. Sie sind unfassbar gefreut. Hat keiner mit gerechnet. Und das war so, ja, das war eine, ja, das war schön. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr. Also ich bin jetzt seit April 25 wieder Geschäftsführerin. Mein Vater ist im Juli 24, nein, im Juli 25 auch als Geschäftsführer abberufen worden. Und jetzt ist der Plan, dass ich jetzt zum April die Übertragung des Ganzen an mich erfolgt.
Wie viele Menschen sind denn in deinem
Ja,
Team?
jetzt bin ich total abgeschweift. Ja, also wir hatten ja, wir waren 80 bis Ende des Jahres, jetzt sind wir 65. Und bei uns sind Logopäden und Sprachtherapeuten 22. Wir wollen gerne weiter aufstocken. Ergotherapeuten sind wir zurzeit 9. Physiotherapeuten sind wir 4. Dann Alltagskompetenztrainerin haben wir eine und einen PC-IT-Trainer haben wir. Dann sind wir in der Verwaltung tatsächlich 10, um alle Bereiche abzudecken. In der Reinigung, weil, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, was zu unserem Konzept dazugehört, sind ja diese Wohneinheiten, die natürlich auch verwaltet und gereinigt werden müssen. Wir haben auch Haustechniker und wir haben Hauswirtschafterinnen, die unsere Patienten und Patientinnen das Mittagessen servieren. So, so kann man das sagen. Und von daher haben wir also einen Wohnpark bei uns, der für die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sorgt, damit die halt beschwerdefrei und völlig offen und mit Freude an diesem Therapiekonzept teilhaben dürfen, diese intensive Therapie erleben dürfen, was auch anstrengend ist. Also 6 Therapieeinheiten am Tag. Die sind abends dann auch erschöpft. Und wir haben die Logoklause noch, in der sie sich dann abends auch treffen können, ein alkoholfreies Bierchen trinken können. Und ja, also es ist einfach wie eine Familie.
Ja, ich verstehe. Und gleichzeitig sind 65 Mann unter einen Hut zu bringen und eben alles so zu gestalten, dass man möglichst vielen gerecht wird und dass das Ganze wirtschaftlich läuft, ist ja dann doch auch eine Aufgabe. Wir haben darüber noch gar nicht gesprochen. Also du hast ja vorhin schon mal gesagt, die bleiben unterschiedlich lang, kommen auch unterschiedlich häufig mal wieder, aber es sind eben mehrere Wochen am Stück. Wir wissen ja alle, Patienten zum Beispiel jetzt nach Schlaganfall, da gibt es ja die Möglichkeit des oder einen besonderen Verordnungsbedarf, der ist vereinbart worden, damit eben intensive Therapie, und das gilt ja sowohl für die logopädische als auch für die anderen die genannten Heilmittelberufe, innerhalb des ersten Jahres nach dem Ereignis, dass alles möglich ist, ohne dass das ärztliche Heilmittelbudget belastet wird. Die Frage ist ja dann, das ist ja das eine, und ich glaube, das ist die kleinere Hürde, weil das irgendwie klar geregelt ist, auch wenn manche Dinge, die klar geregelt sind, in der Praxis dann doch nicht ganz so rund laufen. Die Frage ist, wie funktioniert es dann nach dem ersten Jahr? Weil das ja eigentlich die Hürde ist. Viele Kolleginnen und Kollegen aus den ambulanten Praxen sagen, ja, der Wunsch ist da, sowohl bei den Betroffenen und Angehörigen als auch bei uns Therapierenden. Nur die andere Seite spielt nicht mit. Es wird nicht verordnet, weil es eben das Budget belastet. Wie sieht das bei euch aus? Wie begegnet ihr dem und wie funktioniert das?
Ja, also wir schalten immer eine sehr, sehr intensive Beratung der Patienten vor, alle. Also wenn die sich bei uns informieren, dann wird ein telefonischer Beratungstermin terminiert. Und also wir arbeiten dann tatsächlich damit, dass der langfristige Heilmittelbedarf beantragt werden muss seitens des Patienten. Und
Das
das ist.
heißt, ihr macht vorher viel Aufklärung, viel Informationsklärung, damit die Patienten gut ausgestattet sind und damit eben an die entsprechenden Stellen gehen können, um zu sagen, das hier brauche ich, das hier sind meine Rechte und das hier ist der Teil, den du Sie dazu beitragen können, damit ich das umsetzen kann?
Genau so ist es. Also da investieren wir wirklich viel Zeit. Also so ein Beratungsgespräch dauert auch schon mal 1,5 Stunden. Also das ist so die Basis, damit diejenigen auch wissen, wie es bei uns läuft. Ne? Es ist ja keine Kur oder es ist ja keine Reha, sondern die kommen mit Verordnungen zu uns.
Und ist es dann einfacher, wenn Sie schon ein, zweimal bei euch waren? Also ich meine, diese Effektivität von Therapie in der chronischen Phase von Aphasie, man weiß ja, dass man trotzdem was ausrichten kann. Das ist aber leider noch nicht bei allen angekommen und es ist natürlich auch individuell vom Fall abhängig. Ist es einfacher, wenn Sie schon mal da waren und quasi ist dann schon mal der Weg geebnet, dass es dann einfach auch nochmal und nochmal gehen kann?
Ja, das ist tatsächlich so, weil die Ärzte ja auch schon informiert sind. Also die Ärzte sind zum Teil auch nicht immer gut informiert über diese Möglichkeiten, die es da gibt. Und da ist auch unser Sekretariat immer wieder dran, wenn ein Rezept mitgebracht wird von einem Patienten, was wo vielleicht irgendwas nicht stimmt, mit denen Rücksprache zu halten. Und die Ärzte, da bedarf es auch einer wirklich noch einer Menge an Aufklärung. Aber wenn einmal der Patient es zu uns geschafft hat, mit Unterstützung des Arztes, dann ist es in der Regel beim nächsten Mal, wird es halt leicht, weil der Arzt kennt das Prozedere jetzt bei uns und die Krankenkasse weiß Bescheid und es ist, von daher wird es leichter und wir haben tatsächlich sehr viele Wiederkommer.
Dazu haben wir noch, also ich habe noch zwei Fragen. Das eine ist, du hattest ja vorhin schon gesagt, die BG-Patientinnen und Patienten sind in der Regel sehr viel jünger. Wie stelle ich es mir das vor, das typische Durchschnittsalter der erwachsenen Patientinnen und Patienten, die bei euch sind?
Spannend. Wir haben leider, fällt es mir jetzt auf, also nachdem ich jetzt wieder da bin, dass wir wirklich auch viele junge Schlaganfallpatienten bei uns haben. Sogar noch im Jugendalter. Also das ist eine Bandbreite, die geht von, ich sag's jetzt mal, also es ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, aber 20 bis 70, fitter 80-Jähriger, wenn er Lust hat, warum nicht? Also das ist wirklich schwer zu sagen. Wir haben alles. Bei uns alles. Im Moment also wir hatten jetzt gerade eine Phase, wo wieder viele so jüngere Aphasiker da waren. Die lagen so um die 40. Also immer, das ist, das, ja, da kann man, das kann ich jetzt gerade so gar nicht beantworten. Es ist wirklich querbeet.
Ja, und da muss man ja sagen, da sind einfach auch andere Themen nochmal ganz anders wichtig. Jemand, der mit 80 das dritte Mal kommt, der hat schon viel Leben gelebt. Jemand, der in den 30ern, oder ich meine, Jugendlich ist ja noch was anderes, der hat eben auch noch viel Leben und auch Berufsleben und mit Erwerbstätigkeit vor sich, was ja dann einfach nochmal eine ganz andere Brisanz hineinbringt, um da möglichst gut und effizient Fortschritte zu machen, ne?
Absolut.
Ich habe jetzt doch noch zwei Fragen. Ich erlaube mir das einfach, das hinterherzufügen. Zum einen, du hast ja beschrieben, dass ihr über Verordnungen abrechnet. Wir haben jetzt kurz darüber gesprochen, ne? BVB und dann eben LHB, also langfristiger Heilmittelbedarf, dann angeschlossen. Du hast ja auch erzählt, was ihr sonst noch alles so zu bieten habt. Wie finanziert ihr das?
Ja, also dass die Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, zahlen die Wohnungen selber. Das heißt, das muss das wird nicht von den Krankenkassen übernommen, von den BGen schon. Also die Unterbringung zahlen die BGen, aber nicht die Krankenkassen. Dann zahlen auch die BGen also die BGen zahlen eigentlich alles. Die BGen zahlen die Essensversorgung, die anderen, also wovon ich eben sprach, sozial orientierte Rehabilitationsmaßnahmen. Das ist so ein, ich sage es mal, Rundum-Sorglos-Paket. Für die Patienten, die von den Krankenkassen kommen, die müssen halt ihre Wohneinheiten selber bezahlen, die Miete sozusagen. Und wenn sie Mittagessen bestellen, müssen sie es auch selber bezahlen. Eigentlich alles, außer die Therapien. Und wir bieten auch, was mir gerade noch eingefallen ist, Angehörigenberatung an. Das ist sehr, also wirklich auch sehr wichtig, weil gerade wenn der Schlaganfall noch nicht so lange her ist, ist ja die Situation die, dass man von heute auf morgen wird die ganze Familie in ein neues Leben geschmissen. Und da tut es schon auch gut, wenn der oder die Angehörige einfach da auch ein Ohr bei uns findet.
Ja,
Gerade wenn
glaube
sie
ich.
zum ersten Mal da sind, dann ist das halt auch alles noch relativ frisch. Und das können unsere Therapeuten natürlich nicht auffangen. Und da bieten wir diese Möglichkeit halt auch an. Und das
Ja,
ist dann
das.
auch, muss halt auch dann selber bezahlt werden. Und es ist
Hm.
alles dann Eigenleistung.
Aber es ist absolut essentiell, gerade je nachdem, wie jung jemand auch ist und wie sehr er da im Leben steht. So, jetzt wirklich die allerletzte Frage. Wenn man als Therapeutin oder Therapeut bei euch anfängt, dann ist das ja eine bewusste Entscheidung für intensive Therapie und
Ja.
für vor allen Dingen neurologische Patientinnen und Patienten. Wenn man darauf Lust hat, ist das ja total gut. Und ich glaube, dann entscheidet man sich auch ganz bewusst für dieses Zentrum. Wie ist das denn mit den Mitarbeitern, sie zu finden und zu binden? Das ist ja in der Branche schon seit ein paar Jahren, und zwar durchweg durch alle Berufe und auch nicht nur in der Branche ein Thema. Wie sieht es bei euch aus?
Wir merken das natürlich auch, dass es da, wie sagt man so schön, Fachkräftemangel gibt. Aber ich finde, wir schlagen uns super.
Das ist doch eine schöne Aussage.
Ja, wir können unsere Patienten versorgen. Und das ist so versorgen, wie wir es möchten, wie es unser Konzept vorsieht. Und das ist
Ja.
super. Weil wir Neurologie machen. Klar, mit den Kindern ist auch zum Teil Neurologie, aber wie gesagt, da haben wir auch die anderen beiden Schwerpunkte noch. Aber wie gesagt, Neurologie ist einfach das, was man mögen muss, wenn man bei uns anfängt. Dann unser Alleinstellungsmerkmal, das ist natürlich, es ist wirklich was Besonderes. Ich sage das jetzt mal so wirklich
Ja, es ist es ja.
aus tiefster Überzeugung. Wir haben Alleinstellungsmerkmal. Dann die enge interdisziplinäre Arbeit bei uns mit den anderen Disziplinen zusammen. Dann die intensive Arbeit am Patienten. Das ist auch für den einen ist es was und für den anderen ist es halt nichts. Aber bei uns, die da sind, die wollen das. Man kriegt diese Entwicklung mit. Und das innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 4 Wochen, weiß man noch, wie kam der Patient hier hin und wie ist er gefahren. Und das ist so ein schönes Gefühl für die Therapeutinnen und Therapeuten, einfach diese Entwicklungsschritte zu sehen. Wir sind alle wirklich sehr offen, sind freundlich, haben Verständnis und sind miteinander. Also wir arbeiten als Team miteinander. Da ist jede Reinigungskraft genauso wichtig wie die Therapeutin, weil sie auch dazu beiträgt, dass der Ta Patient und die Patientin ihre Therapieziele erreichen. Und bei uns haben alle viel Spaß am Arbeiten. Und diese Atmosphäre, ich komme mir jetzt hier vor wie so bei so einer Werbeveranstaltung. Nein, aber Sie haben mich ja gefragt. So empfinde ich das jetzt, nachdem ich auch jetzt wiedergekommen bin. Also mir macht es unfassbar viel Spaß. Und man sagt ja in der Therapie immer so schön, wenn der Therapeut die Therapie langweilig findet, dann findet der Patient sie schon längst langweilig. Und so empfinde ich das auch. Ich habe unfassbar viel Spaß und ich hoffe, meine Mitarbeiter haben das auch. Aber ich hätte nicht so viel Spaß, wenn die nicht so Spaß hätten. Also das ist so ein gemeinschaftliches. Und ja, natürlich haben wir auch Fluktuationen. Wenn einer dann sich doch räumlich orientiert und wegziehen muss, weil der Partner, die Partnerin woanders Arbeit findet oder wie auch immer, dann ist es so. Dann sind wir immer sehr, sehr traurig. Aber wir finden auch neue Interessierte. Ich glaube, dass sich auch unser Ruf, was wir tun, immer mehr rumspricht und vielleicht in doch Expertenkreisen klar ist, wenn man Neurologie machen möchte, dann ist man bei uns auch schon mal gut aufgehoben.
Aus meiner Erfahrung heraus ist Lindler für Kolleginnen und Kollegen, die für ihre eigenen Patientinnen und Patienten eine intensive Therapiemöglichkeit suchen, schon und nicht erst seit gestern eine feste Institution. Also ich muss an dieser Stelle leider Schluss machen, auch wenn es
Schade,
noch ganz
hat
viel
so einen
zu
Spaß
fragen gibt.
gemacht.
Ich danke dir sehr für diesen Einblick in das logopädisch-interdisziplinäre Therapiezentrum in Lindlar. Ich wünsche euch ein schönes Jubiläum, wie immer ihr das auch begeht, und eben auch alles Gute und viel Erfolg für die nächsten 35 Jahre. Und allen anderen danke ich an dieser Stelle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.